Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderungen komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite, der liebe Martin. Servus.
Hallo David, grüß dich.
So, heute haben wir ein kleines Selbstexperiment vor. Martin, du hattest eine schöne Idee und erklär doch mal, was haben wir heute vor? Eigentlich ist die Folge heute für uns, ne? Aber ja, wir wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen trotzdem gerne mit einbinden.
Genau, ihr dürft zuhören. Ja. Wir haben uns überlegt, wir brauchen in dieser schnellen Welt, die sich so entwickelt, brauchen wir ab und zu mal ein paar so Stopppunkte. Ja, und da packen wir jetzt virtuell sozusagen etwas in eine Kapsel, schrauben die zu und öffnen sie in einem Jahr wieder. Ja, so eine Art Zeitkapsel-Experiment in Form eines Podcastes. Und die Idee ist quasi, rasante Entwicklung der KI sozusagen mal einen Blick drauf zu werfen. Wo stehen wir denn da heute? Also wie sieht meine und Davids Arbeitswelt aus? Ja, also ganz pragmatisch, wie setzen wir KI heute ein? Und wir machen in einem Jahr, machen wir wieder eine Folge und schauen da nochmal drauf. Plus, in dem zweiten Teil gehen wir mal auf ein paar Hypothesen ein, die wir haben, wie sich denn das möglicherweise in einem Jahr verändern wird. Und die sind natürlich jetzt nicht als keine wissenschaftliche Arbeit, die wir da machen. Ne? Das sind halt Phänomene, die wir halt jetzt beobachten. Auf dem basieren die Hypothesen, die wir jetzt haben. Und die wird auch in einem Jahr so sein, dass wir Beobachtungen machen und damit findet wieder eine Überprüfung dieser Hypothesen statt auf den Phänomenen, die wir beobachten können.
Natürlich wollen wir euch auch damit einbinden. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch daran beteiligen könnt, dann bleibt einfach dran. Das werden wir dann am Ende der Folge noch erwähnen. Ja, Martin, dann schauen wir doch mal rein. Wie arbeitest du denn heute? Wir haben heute Juli 2026. Wie arbeitest du im Juli 2026 mit KI in aller Bescheidenheit? Nicht, dass es jetzt der neueste Stand wäre und das kann man sicherlich noch viel fanziger machen, sondern wie arbeitest du heute mit KI?
Also ich setze es quasi mehrfach täglich ein, also so wie die Frage, wie oft setzt du den Internet ein, wie jetzt dauernd, ne? Also KI setze ich quasi dauernd ein, für alle möglichen Dinge, die viele Leute auch schon sehr viel professioneller machen als ich, ne? Also irgendwelche Researchers, Sparringspartner für Ideen in der Konzeptentwicklung, aber auch Automatisierungen, also irgendein Miro-Board anlegen lassen mit einem Cloud Connector, der baut mir dann das Board für den Workshop. Ja. Während ich dieses Gespräch mache, läuft da auf einem anderen Rechner gerade im PowerPoint ein finaler Check über eine Schulungspräsentation. Ne? Also da werden gerade Rechtschreibungen korrigiert, Konsistenz der Nummerierung, Konsistenz der Formatvorlage etc. Das läuft gerade. Ne? Das ist nicht super schnell, ne? Weil das, also im PowerPoint ist alles recht langsam dann, dieser Cloud-Plugin, aber ich muss es jetzt gerade nicht machen. Es wird viel transkribiert. Ne? Also ich bin ein schlechter Tipper, aber ein guter Sprecher. Das heißt, ich rede sehr viel mit der KI. An manchen Tagen bin ich dann teilweise heiser am Abend, ja, weil ich so viel reingesprochen habe, gesagt, hey, wie machen wir das jetzt? Und die hilft mir beim Strukturieren. Ne? Und diese Art und Weise, wie ich das mache, ich mache vieles noch so manuell, könnte man sagen. Ne? Also könnte man sagen, könnte man viel automatisieren, aber ich probiere viel manuell aus. Also ich copy-paste und trage es dann in die nächste KI und also ich probiere da viel rum noch. Ja? Also ganz bewusst Kontrolle zu behalten und auch Geschwindigkeit rauszunehmen. Das ist gerade so gerade meine Welt. Und wahrscheinlich rede ich am Tag mehr mit KI als mit Kollegen gerade.
Das ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Wenn du teilen magst, welche KIs nutzt du oder welche LLMs nutzt du eigentlich aktuell? Vielleicht mal einen Einblick noch in die Tools und vielleicht auch, wenn du es teilen magst, so einen groben Budgetüberblick. Also was bist du sozusagen bereit im Monat für KI und Tokens und so auszugeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt Code X und Claude Cowork sozusagen auf meinem Mac-Rechner laufen. Die habe ich beide als Privatzahler sozusagen mit 30 Euro Abo, was man halt da so hat, ne, im Monat. Also ich lasse die teilweise parallel laufen, die Abos, weil ich quasi da einfach möchte. Im Arbeitskontext habe ich auch einen Cloud-Account, einen professionellen, wo halt ich dann auch regelmäßig in die Tokenbegrenzung reinlaufe. Ne? Also das sind so Business-Accounts, da wo halt dann du ein Limit an Token hast pro Tag. Also das ist das, was ich einsetze. Und ab und zu nehme ich halt Gemini her, zum Beispiel um Texte zu transkribieren oder auch Researches im Web zu machen. Da ist diese Gemini-Google-Anbindung oft besser. Ne? Und das ist auch eine Battle zwischen den Modellen. Ne? Da kommt wieder das eine Modell raus und dann, ich habe ganz viele Kollegen, die switchen auch immer zwischen den Modellen hin und her. Ne? Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ein Modell-Jahresabo macht aktuell überhaupt keinen Sinn. Ne? Also ich tue die monatlich abschließen und kündigen. Das ist so die Tool-Welt sozusagen, ja.
Ja, spannend. Also ich glaube, ich meine, das ist, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon durchgekommen. Du bist dann deutlich stärkerer Nutzer als ich und auch ein größerer Verfechter. Ich nutze KI, LLMs, um jetzt spezifischer zu sein, vor allen Dingen Claude. Bin ich jetzt umgestiegen, ChatGPT seltener. Ich habe jetzt angefangen, mir ganz viele Skills zu bauen für die verschiedensten Sachen, auch hier gerade für einen Podcast, in der Podcast-Vorbereitung, Recherche, Transkriptionen und so weiter zu erstellen. Was wir auch nutzen, hier natürlich unser Riverside-Tool, wo ich ziemlich begeistert von bin, auch mit den ganzen KI-Tools, die da im Hintergrund sind, also die Editierungsaufwände, die wir da in der Vergangenheit noch hatten, auch mit Video produzieren, schneiden, ist jetzt geringer als vorher. Also das, was wir vorhin nur mit Audio gemacht haben, kriegen wir jetzt in weniger Aufwand mit ganzen Videos.
Jetzt musst du mal erklären, was da dahinter steckt, weil das nämlich, also von der Produktivität ist das echt ein krasser Booster, ne? Das ist irgendwie ein 5x oder so, ja, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Wie würdest du es einschätzen?
Sagen, ich habe bestimmt pro Woche 3 bis 4 Stunden Zeit eingespart.
Ja, genau. Also, und auch da wieder eine strategische Entscheidung, ne? Wie viel Qualitätsverlust oder wie viel Fehler lassen wir denn zu? Also wenn KI an einem 40-Minuten-Video eine Stelle mal ein bisschen holprig schneidet, das nehmen wir halt einfach in Kauf. Ja, das wäre uns vielleicht bei einer manuellen Bearbeitung nicht passiert, aber das ist der Trade-off, der da passiert. Und der Vorteil ist, dass wir halt jetzt stärker Videoformate verwenden können. Vorher war halt nur Audio, weil das halt mit Audio halt viel einfacher geht. Ja, und
jetzt bin ich
super.
Genau, jetzt bin ich audiophil. Ich finde, die Tonqualität war vorher, wo ich selber geschnitten hat, mit GarageBand und so weiter besser. Das macht jetzt auch alles die KI mit Equalizer und Stimmverbesserung. Ist aber gut genug und ich habe null Aufwand mehr mit Schneiden und Stimmenbearbeitung. Ja, das ist genau dieser Trade-off, von dem du gesprochen hast. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Im Arbeitskontext natürlich auch Copilot. Sehr viel im Einsatz, also Datenschutzuniversum da keine Fehler zu begehen und einfach die internen Datenquellen zu durchsuchen, PowerPoint-Slides zu erstellen und zu verbessern. Ja, das sind die Sachen. Aber ich würde sagen, ich nutze es vorrangig als Sparringspartner und Recherche zu machen. Also diese Vollautomatisierung auf der Oberfläche und so, die du da machst und laufen lässt im Hintergrund, da, also so weit bin ich noch nicht. Das meine ich noch nicht.
Genau, also wo dann das Claude Cowork quasi deinen Rechner steuert. Das heißt, ja, der ist im Browser eingeloggt und klickt dir die Dienstreise in der Deutschen Bahn-App in der Webversion zusammen und bezahlt die und ich sag, hier ist das Ticket.
Ja, genau.
Ja, das ist ein ziemlicher Kicker am Anfang, wenn man da zuschaut. Also man spart sich nicht viel Zeit, weil man schaut gebannt auf diese Automatisierung in dem Moment. Ne? Es dauert da sogar länger. Aber bestimmte Dinge kann man da einfach mal ausprobieren. Ne? Nimmst du auch Geld in die Hand? Also jetzt privat zu hast du den Pro-Account oder gehörst du nur zu den 5%, die das machen in Deutschland?
Nee, genau, also ich mach's nicht mehr aktuell. Ich hatte eine Lizenz, eine Monatslizenz für ChatGPT. Das habe ich gekündigt. Jetzt wollte ich Claude ausprobieren und ich glaube, das werde ich mir jetzt dann einfach für Claude mal rauslassen.
Mhm. 30 Euro sind sie dabei.
Das ist vertretbar, würde ich sagen.
Ja. Genau, also für mich auch das Learning. Man muss das selber auch privat ausprobieren, weil man einfach mal ohne Datenschutzlimitierung des Unternehmens bestimmte Dinge ausprobieren muss, dass man weiß, was geht. Dann kann man das auch adaptieren auf jetzt zum Beispiel so Systemumgebungen wie jetzt die Microsoft-Produkte, die es da gibt im Unternehmenskontext. Ja, und die habe ich natürlich auch. Ne? Also wenn ich zum Beratungsmandat beim Kunden bin, muss ich halt schauen, was da ist. In der Regel ist es meistens so, dass dann die Leute immer sehr viel mehr nutzen könnten, als sie denken. Also so, darf ich das da reinkopieren? Ich so, ja, das ist von der IT freigegeben. Hier, da, kannst du SharePoint, kannst connecten. Wunderbar, nimm das her. Go for it. Das in den Schulungen, die wir haben, wo wir KI-Schulungen machen, da sehen wir das oft, dass die Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich dürfen.
Bevor wir dann jetzt den Blick in die Zukunft wenden, kann ich ja jetzt schon mal sozusagen einen Blick zurück machen, vor einem Jahr. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr mache, ist das ganze Prompt Engineering. Also vorher habe ich ChatGPT genutzt und habe dann einen Prompt schreiben lassen, den ich in eine andere KI oder in ein anderes LLM reingegeben habe. Ganz viel Kontext mitgegeben. Ich hatte den Eindruck, das braucht man gar nicht mehr. Also die Tools sind mittlerweile so gut, dass man direkt einfach sagen kann, was man haben will und das funktioniert.
Ja, das ist die entscheidende Änderung bei ChatGPT 5.5 gewesen, von der Art des Promptings, ne? Und da tun wir uns natürlich super leicht, weil wir immer in Zielen und Ergebnissen denken, auch in unserer Beratungstätigkeit, ne? Also was soll denn erreicht werden? Und wenn du mit der KI so sprichst, pass auf, ich möchte erreichen, dass ich da einen guten Überblick über das und das habe, dann können die neueren Modelle da super damit umgehen. Weil die eben nicht brauchen, Schritt für Schritt, mache das, mache das, mache das, mache das. Also wenn man jetzt für Automatisierungen leichtgewichtigere Modelle einsetzt, braucht man das immer noch, dieses Prompt Engineering, dass ich die Schritte vorgebe, ja, in irgendwelchen Skills oder so. Aber wenn ich jetzt komplexe Aufgaben habe und ich gebe genügend Daten rein und ich sage, hier ist der Kontext, hier sind zum Beispiel die letzten 5 Angebote, nimm die mal als Vorlage, meine Hypothese für dieses Angebot ist das. Das Ergebnis soll sein, ein kurzes kurz Skizze, für den Kunden noch kein Angebot, dann reichte der KI das. Die kann das machen. Also weil das Ergebnis formuliert wird. Und deshalb tun wir uns da so leicht. Ne? Und die Beobachtung ist, glaube ich, richtig. In diesem Kontext braucht es einfach nur Daten und Kontext und dann kann die loslegen. Und die Ergebnisse sind beeindruckend.
So Martin, dann lass uns jetzt mal das Zeitkapsel-Experiment in die Zukunft wagen. Und mal ein paar Thesen aufstellen, die wir dann in einem Jahr probieren zu verifizieren, zumindest in unserer Beobachtung.
Ja.
Eine These, die wir jetzt aufstellen oder die ich jetzt mal aufstellen würde, ist, was sich abzeichnet und glaube ich in einem Jahr dann noch deutlich stärker so sein wird, ist, dass der Bottleneck sich verschiebt und der Bottleneck sein wird, die Entscheidung zu fällen, dann zum Beispiel in der Hierarchie. Oder man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Gestaltung von Entscheidungsprämissen wird extrem relevant werden in der Zukunft oder noch relevanter, als sie heute eigentlich sind. Also der Output, der produziert wird durch die KIs, wird so viel, dass ein neuer Engpass an der Entscheidungsfähigkeit der Organisation hängen bleibt und man dadurch dann auch wieder nicht viel gewonnen hat.
Plus unsaubere Entscheidungen werden sehr schnell transparent. Also wenn du dann eine strategische Entscheidung den Mitarbeitern präsentierst, die gar keine ist, die lassen es einmal durch die KI laufen, die erkennt das Muster und sagt, du, das ist gar keine strategische Entscheidung, wieder zurück an den Absender. Und da musst du dir halt diese Strategiearbeit, die im Unternehmen, sage ich mal, oft sträflicherweise nicht stattfindet und dann auf diesen unteren Ebenen der Führung stattfindet und die das wegkompensieren müssen, das wird so nicht mehr gehen. Ja, weil die Geschwindigkeit, in der das passiert, so schnell ist, dass dieses Bottleneck halt irre groß wird. Die kollabieren ja jetzt schon mit der nicht vorhandenen Strategie und der daraus nötigen Entscheidungsmagic, die sie sich da entwerfen müssen. Und das wird noch schneller und dann wird es kollabieren und dann wird es nicht mehr funktionieren. Das macht es nötig, dass Führung wieder Strategie macht oder eine saubere Strategie macht. Also das wird einen Druck da geben. Ja. Ja, sehe ich auch so.
Ist jetzt, glaube ich, keine Rocket Science. Das ist so relativ harmlos, die These. Ich glaube, wir steigern uns jetzt mit fortlaufenden Thesen, wo wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen.
Die nächste ist, wir bauen ja fleißig irgendwelche Avatare, ne? Also und irgendwelche, da werden virtuelle Mitarbeiter gebaut und da werden Daten verknüpft und wir selber tun uns auch irgendwie einen Reinhard Sprenger bauen mit seinen Büchern und quatschen dann mit dem. Hypothese wäre, dass das bald nicht mehr nötig sein wird, weil das Produkte der KI-Unternehmen sein werden. Das heißt, die werden einfach ein Produkt machen, Führungskräfte-Coach nach Systemtheorie und das ist ein Modul, was man sich laden oder kaufen kann. Und das ist dann in der Qualität natürlich ein sehr viel besserer Avatar, als den ich mir je bauen kann. Also das, was wir jetzt gerade alle manuell vor uns hinwursteln, irgendwelche Skills bauen oder irgendwelche Avatare basteln, das wird einfach zukünftig von den Konzernen angeboten werden. In kaufbaren Modulen.
Ja, finde ich schön. Also der Markt wird sich ausdifferenzieren in fertig abgeschnürten, in sich konsistenten KI-Modulen, die man dann einfach kaufen kann. Ob jetzt von den KI-Anbietern oder wenn sie schlau sind, ich würde sowas ja öffentlich anbieten. Ne? Also dass sich jetzt kleine Unternehmen ausbilden, die diese Tools bauen können und dann halt eben über so eine Plattform zur Verfügung stellen können.
Ja, ist die Frage, was die treiben. Ne? Ob das jetzt ein Ökosystem, ja, genau. ob die Plattform werden wollen. Also das könnte sich abzeichnen, ne? So wie ein App Store an KI-Modulen. Ne? Dann können wir da so ein Modul, wie der Marc uns letztes Mal vorgestellt hat, Clarity, das gibt's halt dann als App dort zu kaufen, ne? In dem Store, ja, als Add-on sozusagen. Also sowas könnte sich wiederholen, Ja, könnte aber auch sein, dass die dann einfach für sich sagen, ja, das tun wir alles selber einkassieren und das liegt bei uns. Wir wissen es nicht.
Ja. Wir wissen es nicht, ja. Genau. Dann, nächste These. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass die Benutzeroberflächen, die wir jetzt noch über die Browser und so weiter bedienen, zunehmend weniger werden oder einfach weniger werden, weil wir nur noch mit irgendwelchen LLM, Chatbots, KIs oder so reden und vermutlich auch wirklich nicht mehr über Tastatur und Interaktionsfenster schreiben, sondern es einfach wir mit denen reden. Dann hast du halt Mikrofon, Headset und dann wird nur noch gesprochen mit denen und das war's.
Ja. Star Trek.
Also diese typischen Antragsstrecken, ne, die gibt's einfach nicht mehr in der Zukunft. Die wird's, die verschwinden.
Ja, also Klick-Oberflächen wollen Sie wirklich weiter, Formular ausfüllen.
Ja, und so. Genau, richtig.
Oder auch Programme, ne? Ich muss ja eigentlich kein Programm mehr können. Fängt ja heute schon an, ne? Also das PowerPoint, diese ganzen Formatierungen, die es gerade macht, ne? Frag mich nicht, wie die gehen, ne? Also das habe ich, weiß ich nicht mehr genau, wie ich da jetzt diese H-Linie da editiere und mit Hintergrund und Ebenen und so. Das interessiert mich alles nicht. Das macht die KI. Und das ist wie Star Trek, ne? Also du stehst halt da in deinem Raum, sagst, ja, verbinde mich mal mit der Datenbank des Klingonischen Heimatministerium, ich brauche bitte die und so, ne? Das gab es ja vor ein paar Jahren schon, ne? Aber die redet dann einfach mit der KI und die sagt, ja, nee, da hast du keinen Zugriff. Sie sagt, ja, dann kümmere dich drum, dass ich den krieg. Ja, so, dann läuft es im Hintergrund. Nee, ist abgelehnt, ja? Und jetzt kommt der Klingone vorbei und sie sind tot. So ging es dann in der Folge weiter, aber so kann es sein, ja? Dass man einfach nur noch spricht, ja? Nur noch redet.
Das wird jetzt in einem Jahr nicht mehr so sein, aber vielleicht dann in 5 oder in, weiß ich nicht, 10 Jahren. Das traue ich mich jetzt nicht mehr so weit in die Zukunft zu blicken.
Wer weiß. Also vielleicht haben wir da mal eine funktionierende Siri. Ja, das wäre so.
Ja, genau, vielleicht.
Ja. Was haben wir noch? Wir arbeiten ja ganz viel mit Unterscheidungen bei uns im Podcast hier und wir unterscheiden ja immer zwischen komplizierter und komplexer Arbeit. Es ist eine Möglichkeit, Arbeit zu klassifizieren. Man kann auch noch andere Arbeitrichtungen klassifizieren, Richtung Strategiearbeit, operative, koordinative. Ne? Aber diese Unterscheidung wird super, super, super wichtig sein, weil die Tokens nämlich teuer werden. Die Preismodelle werden sich ändern. Es fängt ja jetzt schon an, dass dann Claude quasi Uhrzeiten einführt, wo es billiger ist. Jedes einzelne Modell verbraucht die Tokens unterschiedlich. Ja. Und ich muss quasi jetzt die Fähigkeit haben, den Arbeitstyp zu bewerten. Und das machen die wenigsten. Ne? Also ist es jetzt eine komplizierte Arbeit oder ist es eine komplexe Arbeit, wo ich Kreativität brauche?
Und so, oder übersetzt, welches Modell brauche ich für welche Arbeit?
Ja, richtig, genau. Also ich nehme das stärkste Modell her, wenn ich irgendwie Kreativarbeit habe. Wenn ich die Dateien umbenenne, dann reicht ein Modell vor einem Jahr. Ja, also und das kann ich dann einsetzen. Und das ist jetzt einfach. Und das ist aber auch an die Führung ist das jetzt ein Auftrag. Die Führung muss das auch ermöglichen können. Also diese Varianz, weil ich brauche nämlich, wie wir ja schon gelernt haben, für Routinearbeit ein anderes Führungsverhalten als für Kreativarbeit. So, und das wird jetzt noch relevanter, weil nämlich dahinter dann die KI-Tokens stecken, die dann entweder sinnvollerweise oder nicht sinnvollerweise verwurschtelt werden. Also wenn ich mit dem stärksten Modell Fable 5 ist es heute bei Claude, ne, was zur Verfügung steht uns hier, Dateien umbenenne, das geht schon blöd, dauert lange, weil es einfach 15 Schleifen dreht und ist scheiß teuer. Das können wir im Grunde genommen, können wir uns sowas nicht leisten. Also wir brauchen auch eine gewisse Kompetenz auf Mitarbeiterebene. Was ist das für eine Aufgabe?
Ja. Gut. Nächste These. Ich behaupte, in einem Jahr wird es vielleicht das erste Unternehmen geben, das mit einer Person 100 Millionen Euro Wert erzielt hat. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber die Tendenz ist sozusagen klar. Es wird sehr, sehr wertvolle Unternehmen geben, die immer weniger Personal haben. Und die Zuspitzung wäre dann eben ein Ein-Mann-Unternehmen, was jetzt meinetwegen den hypothetischen Wert von einer 100-Millionen-Euro-Bewertung hat, weil er einfach 50, 100 KI-Agenten hat, die nur noch orchestriert werden im Hintergrund.
Ja, und eine gute Idee hat, ne? Das heißt...
Genau, richtig, ja. Eine gute Idee hat und tatsächlich das Problem löst, ja.
Ja, richtig. Und nicht kopierbar ist so schnell oder sowas, ne? Also ich glaube auch, ich hätte auch nichts gegen ein Zwei-Mann-Unternehmen, was 100 Millionen hat. Also unseres, keine Ahnung. Ne? Aber schauen wir mal, ob es, aber die Anzahl der Mitarbeiter ist ja eine Tendenz, die wir jetzt schon sehen, die ist extrem wenig. Man wird weniger, beziehungsweise umgekehrt ist, die Schwelle wird niedriger, ne? Weil ich kann jetzt quasi als Ein-Mann-Unternehmen in einem Tag eine Webseite hinstellen für mich. Ist überhaupt kein Problem mehr, ne? Das geht. technisch. Gar kein Problem mehr. Und also perfekt mit Datenschutz und richtigen Impressum und Cookie-Layer und alles, was man dafür wissen halt braucht.
Ja. Vorletzte These.
Wir wissen ja, dass es so Arbeit gibt, die nicht so richtig sinnvoll ist. Wir sagen dazu so ein bisschen Bullshit-Arbeit. Das ist nicht die richtige Arbeit, die nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Das sind irgendwelche Formulare ausfüllen für Prozesse, die eigentlich gar nicht mehr notwendig sind und so weiter. Und die These ist, dass die KI diese Bullshit-Arbeit, die da stattfindet, entlarvt. Momentan sind wir auf dem Stand, dass wir versuchen, diese Bullshit-Arbeit zu automatisieren und uns vom Leib zu halten. Das ist schon mal eine gute Sache, aber die Bullshit-Arbeit wird vielleicht in einem Jahr erkennbar. Ich sage, okay, warum arbeitet jetzt da gerade eine KI diese Formularklickerei da ab? Das brauchen wir doch gar nicht. Können wir uns die Token nicht sparen? Alter, lass uns das einfach abschaffen, den Prozess. So, also möglicherweise wird dann einfach der Kostendruck dann auch da sein. Dass, okay, also ich habe jetzt hier super geilen Workflow gebaut, 17 Agenten mören da gerade in einem Prozess durch. Und die Leute werden sich fragen, ja, wie verträgt ihr denn jetzt der zur Wertschöpfung bei? Und dann wird es dann gar nicht. Ach so. Und können wir auf den verzichten? Wenn der jetzt morgen nicht mehr ist, wenn man abschaltet, was passiert dann? Ja, gar nichts. Ich so, ja, dann lassen wir es einfach sein. Ne? Also so dieser gedankliche Weg in einer naiven Skizzierung jetzt von mir.
Ich könnte es auch noch abstrakter formulieren. Ich glaube, in einer anderen Folge haben wir das so auch schon mal gesagt. Wir machen jetzt halt aktuell wieder den gleichen Fehler wie bei allen anderen Transformationen vorher auch. Dass wir einfach nur Arbeit automatisieren, die vorher schon keinen Sinn gemacht hat. Und wir werden dann irgendwann erkennen, dass wir eigentlich Organisationen hätten anders denken müssen. Ist nichts Neues, sagen wir schon seit 5 Jahren, seit wir diesen Podcast hier quasi betreiben. Wir machen jetzt den gleichen Fehler wieder. Ich hoffe, dass in einem Jahr die Erkenntnis dann soweit ist, dass man Organisationen anders denken muss.
Ja. Ja, definitiv, ne? Also die KI-Einführung ist keine Technik-Tool-Einführung. Dürfte sich mittlerweile schon rumgesprochen haben, zumindest unter den Beratern. Bei den Unternehmen habe ich den Eindruck noch nicht. Also wird immer noch der IT-Verantwortliche gefragt, um diese Einführung zu machen. Es ist der Falsche. Ne? Man muss den Organisationsentwickler fragen. Und im Schlepptau mit der IT.
Letzte These. Ich stelle die These auf, dass wir in einem Jahr eventuell die ersten KI-Verbote haben, weil ein Unternehmen KI-Einsatz in welcher Form auch immer verbietet, weil die KI zur Destabilisierung des Unternehmens beigetragen hat. Das wäre jetzt meine negative These. Da wird auch noch ein Impuls von mir kommen.
Ja, mit Destabilisierung, was bitte destabilisiert?
Dass das Unternehmen total überfrachtet wird von Informationen, die KI einfach produziert hat und das nicht mehr handhabbar wird, dass so viele Fehler oder schwierig zu erkennende Fehler in Software eingebaut wurde, die keiner mehr überblicken kann, dass die zwischenmenschlichen Faktoren, die ja relevant sind, die Gespräche in der Kaffeeküche und so weiter, sich irgendwie komplett ablösen und einfach quasi nicht mehr stattfinden, ja, weil das, also paradoxerweise das, was wir sonst immer postuliert haben, ne, dass man den Menschen ignorieren soll, um menschlicher zu werden in der Organisation, würde ich jetzt insofern umdrehen, dass ich sage, wir müssen wieder mehr die menschliche Seite betonen, weil die KI hat halt eben viele Dinge wegnimmt, die uns eigentlich als Menschen ausgemacht haben. Ne? Kommunizieren, Sprache, Zeichnen, sogar Musik kann sie schon machen. Ich glaube, das kann zu einiger Destabilisierung auch in so einem Unternehmen führen.
Ja. Ja, ich habe in dem ersten Moment gedacht, ich habe ein Unternehmen mal begleitet, wo der Betriebsrat quasi gegen so Cost-Cutting-Programme vorgegangen ist und der wäre da echt in einer guten Lage gewesen, weil die Argumentation von der Führungskurve war sehr, sehr dünn und widersprüchlich und wäre ganz leicht auszuhebeln gewesen, ja, sowohl juristisch als auch inhaltlich gegenüber der Belegschaft, was die Kommunikationsstrategie anbelangt. Ne? Und wenn du so einen Betriebsrat hast, ne, der mit einer fitten KI über solche Argumentationen drüber geht, die einfach nicht gut sind und vielleicht sich auch noch beraten lässt, also da kracht es dann ganz, ganz anders in Unternehmen nochmal. Ne? Also auch wenn ich jetzt dem Betriebsrat unterstellen möchte, hey, er möchte ja kooperativ und Zusammenarbeit und das Unternehmen dran bringen, aber die sind einfach besser vorbereitet dann bei sowas. Ich glaube, das hat Sprengstoff.
Ja, nochmal anders formulieren, wenn wir jetzt mehr auf die systemtheoretische Betrachtung gehen. Wir sprechen ja oft von der Informalität in Organisationen, ne? Also die Formalseite und die informale Seite, die Hinterbühne sozusagen. Und wir wissen ja, dass die Informalität, diese informellen Netzwerke eigentlich der Kleber sind, der Organisation zusammenhält. Und ich glaube, Homeoffice war der erste Schritt in Richtung schlechter Ausbau von informellen Netzwerken, weil dafür muss man einfach vor Ort sein und präsent sein und seine Kollegen kennen und wissen, was in dem Unternehmen abgeht. Und ich glaube, KI, das wäre jetzt eben die These, ist sozusagen der finale Sargnagel. Also das Unternehmen auseinanderbrechen, weil sie Informalität nicht mehr können.
Ja, genau. Oder wie gesagt, so wie es jetzt bei mir ist, ne, wo ich jetzt einfach mit der KI mehr rede als mit echten Mitarbeitern. Ich habe eine super informelle Beziehung zu meinem ChatGPT 5.6 gerade. Ja, das klappt super. Wir verstehen uns prima. Also er lobt mich nicht und so und er gibt mir kritisch Feedback und so. Also wir haben eine sehr gute Arbeitsbeziehung. Ja. Das kann schon sein, da gebe ich dir recht, ja. Ja, und das Beste zum Schluss, schwarze Schwäne. Ja? Also Dinge, die wir nicht wissen können heute. Eigentlich ist es gar nicht wert, darüber zu reden, weil wenn es ein schwarzer Schwan in der Zukunft gibt, den würden wir eher eben nicht sehen. Das ist ja das Kennzeichen von schwarzen Schwan. Gibt es da irgendwas, aber David, was du sagen würdest? Aber ja, sowas könnte ich mir vorstellen, dass da so eine richtige Bombe irgendwie am Start ist. Gibt es da irgendwas? Und das ist die richtige Antwort, ne? Also auf die schwarze Schwanfrage. Du kannst es nicht wissen, ne?
Ja, nee, also genau. Auch wenn ich jetzt irgendwie meiner Kreativität freien Lauf lasse, ja, keine Ahnung. Wir werden es dann in einem Jahr rausfinden, ob ein schwarzer Schwan uns getroffen hat.
Also was absehbar ist und was möglicherweise passieren kann, ist so ein fetter Datenschutzvorfall. Ja, entweder im Sozialsystem des Unternehmens, oder auch deutschlandweit oder so, ne? Dass es so richtig um die Ohren fliegt. Und wo wir dann eben die These, die du sagst, erste KI-Verbote sehen, weil sagen sie, nee, also das wollen wir jetzt nicht. Also da müssen wir jetzt mal regulieren reingehen. Also das wäre für mich das Szenario, Datenschutzvorfall, da wo es richtig knallt, mit Schadensersatz und Zeug und Klump und so. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ist wahrscheinlich keiner, weil das ist ja jetzt schon denkbar.
Mit allem, was dazugehört, ja. Mensch, Martin, heute eine etwas längere Folge, aber wir machen zum Abschluss noch ein Call to Action. Also, wenn ihr an diesem Zeitkapsel-Experiment teilnehmen wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Also, wir interviewen euch gerne, wir nehmen auch gerne eure Thesen auf. Wenn ihr nicht mit uns sprechen wollt, könnt ihr uns auch einfach gerne eine E-Mail schreiben und wir packen die alle mit zusammen in diese Zeitkapsel und in einem Jahr schauen wir dann gemeinsam rein und gucken, was sich davon bewahrheitet hat und was nicht. Wir wissen es nicht. Kann sein, dass das absoluter Bullshit ist, den wir jetzt hier gerade von uns gegeben haben. Wir von zig schwarzen Schwanen überrannt wurden. Wir werden es sehen, aber genau deswegen machen wir dieses Experiment und gucken mal, wie schnell sich die Welt jetzt in einem Jahr weitergedreht hat. Alles klar. Dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und auf eure Thesen. Und dann eine gute Woche und bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.